Willkommen bei Auslandszeit, eurem Sprungbrett in ein spannendes Leben und Arbeiten jenseits der Heimat. Entdeckt in jeder Folge neue Wege, eure beruflichen Ziele grenzüberschreitend zu erreichen und taucht ein in Geschichten, die zeigen, wie Abenteuer und Karriere Hand in Hand gehen. Ob ihr Inspiration für den nächsten großen Schritt sucht oder praktische Ratschläge braucht, hier beginnt eure Reise ins Unbekannte. Lasst uns gemeinsam die Welt entdecken. Seid ihr bereit? Dann starten wir jetzt.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Unser heutiges Thema trägt den Titel Integration und Kulturschock. Ja, wenn man ins Ausland geht, dann kommt er. Nicht nur der Wärmeunterschied, dieser kleine Schock, den man gerne mal hat, meistens auch ins Positive, wenn man aus dem Flugzeug steigt, sondern auch, ja, was das Thema Kultur, Menschen, Umgebung, Land angeht, kann man auch einen kleinen Schock bekommen, sowohl im Negativen manchmal als auch im Positiven. Wir wollen da heute drüber sprechen. Ich begrüße recht herzlich Matthias, der da ganz viel drüber weiß, aus eigener Erfahrung, aber auch aus beruflicher Erfahrung. Hallo Matthias.
Hallo zusammen.
Matthias, Integration und Kulturschock, aus deiner Sicht, wird das so ein bisschen zu hoch gehangen? Macht man sich da zu viele Sorgen drüber oder ist das wirklich da? Muss man sich einen Tick drauf vorbereiten?
Also es gibt es sicherlich. Ich denke, das ist aber ganz abhängig davon, in welches Land man geht. Also Deutschland ist ein sehr organisiertes Land. Es gibt bestimmte, ich sag mal, Geflogenheiten. Wenn man jetzt innerhalb von Europa reist oder einen Auslandsjob annimmt, sind die Unterschiede nicht ganz so groß. Das heißt, der Kulturschock bleibt eventuell aus. Oder ist ein ganz softer Kulturschock. Wenn man jetzt aber ganz woanders hingeht, in ein asiatisches Land zum Beispiel, dann sind die Dinge doch anders, die Menschen ticken anders, die Kommunikation ist anders. Und ich glaube, da gibt es das dann durchaus. Meine eigene Erfahrung ist, ich war ja in den USA, das ist ein Land, was kulturell noch ein bisschen näher bei uns ist. Und ich war auch in Indien, das ist kulturell von Deutschland natürlich ganz weit weg. Und ich muss sagen, in den USA hatte ich keinen Kulturschock, in Indien schon eher. Also das ist so meine Erfahrung dabei.
Ja, dann müssen wir natürlich aus deiner Erfahrung jetzt ein bisschen lernen. Wie ist das? Also jetzt kennt man den Begriff Kulturschock und kann sich so einigermaßen vorstellen. Wie war das denn tatsächlich dann bei dir? Wie hat sich das angefühlt? Wie beschreibst du den Kulturschock, den du damals in Indien erlebt hast?
Ja, die ganzen Eindrücke, die auf einen einprasseln, das sind so Punkte, die mir einfallen. Die Lautstärke, die Hitze auch, die es da gab, als ich dorthin geflogen bin. Ich bin zwar im Sommer von Deutschland nach Indien geflogen, aber trotzdem, es ist ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Umgebung, die durch jeden Sinn eigentlich in einen eindringt. Wie gesagt, Indien ist ein eher lautes Land, nicht so geordnet wie hier. Es ist manchmal so, dass die Kommunikation schwierig ist, weil das Englische dort nicht so super verbreitet ist, sondern eher dann die Regionalsprachen vor Ort. Das heißt, man muss sich manchmal mit Händen und Füßen auseinandersetzen mit den Menschen, auf die man dort trifft. Ist es teilweise spannend und lustig, wie das ist, aber manchmal verzweifelt man da auch so ein bisschen, weil man eben nicht weiterkommt und dann ist eben auch noch dieses extreme Wetter im Vergleich zu Deutschland, was auf eine ganz andere Ebene wirkt. Da ist man dann hin und wieder einfach überfordert. Das würde ich manchmal so beschreiben, dass es so ein leichtes Überforderungsgefühl ist, aber auch nicht durchweg. Es gibt Phasen, insbesondere natürlich die am Anfang, wo man sich selber auch noch integrieren muss, wo man selber auch verstehen muss, wie ticken die Leute dort vor Ort? Wie läuft das Leben hier? Wenn man sich daran gewöhnt hat, vielleicht auch diese hohen Standards an Organisation und so weiter ein bisschen niedriger gesetzt hat, dann geht man selber auch ein bisschen gelassener daran und lernt auch mit der Zeit, wie man vor Ort mit gewissen Dingen umgeht.
Wenn das jetzt jemand hört, der oder die ins Ausland möchte, könnte man ja die Vermutung aufstellen oder die These, da kann man sich vielleicht sogar drauf vorbereiten. Also Vorbereitung ist das halbe Leben, um einen ganz abgegriffenen Spruch einfach mal zu bemühen. Wie ist da deine Empfehlung? Was sind so die ersten Schritte? Was kann ich tun? Wie kann ich mich vorbereiten, damit der Kulturschock vielleicht gar nicht so groß ausfällt?
Vorbereitung hilft auf jeden Fall, ganz, ganz klar. Wenn man noch in Deutschland ist und das Ziel hat, in 1-2 Monaten auszureisen, eigentlich auch egal in welches Land, ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich vorbereitet und informiert. Das kann über verschiedenste Kanäle passieren. Natürlich hilft das Internet sehr weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Land fahre, in das ich noch nie war, dann hilft es, eine grundsätzliche Information einzuholen. Wo befinde ich mich da eigentlich ganz konkret? Das ist zum Beispiel auch eine Frage, die man für sich beantworten sollte. Darüber kann man Bücher lesen, Artikel, Blog-Einträge, Erfahrungsberichte von Leuten, die sowas Ähnliches vielleicht schon mal gemacht haben. Das ist ganz hilfreich, wenn man dann dieses Insiderwissen vorweg schon mal hat und von denen auch lernt. Da ist ja auch immer ganz zentral die Frage, was hätte ich anders gemacht, wenn ich es vorher gewusst hätte. Wenn man diese Frage in einem Erfahrungsbericht liest zu eben genau der Destination, wo man hin möchte, dann ist man, glaube ich, auch schon gut vorbereitet, wenn man sich damit dieser Antwort auseinandersetzt und ja in gewisser Weise ja auch so ein Grundbild, eine Grundstimmung einfangen kann, die einen dort erwartet. Das ist ganz wichtig. Und ja, ich hatte es gerade gesagt, auch andere Kanäle. Es muss nicht nur das Lesen sein. Wenn es zum Beispiel eine Serie gibt, die an dem Ort spielt oder in dem Land spielt, in das ich auswandern oder in das ich eine Zeit lang leben will, dann bringt es natürlich auch was, sich die Serie mal anzuschauen, um das Gefühl, auch wenn es fiktiv ist, vielleicht ein bisschen einzufangen und sich zu überlegen, worauf lasse ich mich da ein.
Schöner Gedanke mit der Serie. Muss man dann natürlich mal recherchieren, was es da so gibt. Was würdest du denn sagen, wenn ich dann angekommen bin? Was ist das Erste, was ich machen sollte? Was sind so die allerersten Minuten, Stunden, Tage?
Das ist auch von Land zu Land ganz unterschiedlich. Und wir hatten ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge darüber geredet, dass es unterschiedliche Auslandszeiten gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Auslandsjob denke, dann ist es natürlich wichtig, dass ich den Kontakt zu der Firma habe, bei der ich dann starten werde. Meistens gibt es ja dann den Tag des ersten Arbeitstages. Da wird dann ganz viel Onboarding stattfinden. Darüber reden wir vielleicht gleich noch. Das sind also ganz wichtige Dinge, die stattfinden werden, bei denen man dann eingearbeitet wird und so weiter und so fort. Auf der persönlichen Ebene ist es, glaube ich, auch wichtig, offen zu sein, sich mit seinen Leuten, die man dort zuerst trifft, also die Ansprechpartner, vielleicht sind das WG-Mitbewohner und Mitbewohnerinnen oder Leute, die dasselbe Programm machen wie man selbst, sich mit denen auseinanderzusetzen. Das sind ja auch Leute, die im selben Boot sitzen, sag ich mal. Da kriegt man ein Grundgefühl der Sicherheit. Das ist mal ganz wichtig, dass man auch ein soziales Netz dort vor Ort auch relativ schnell aufbaut. Manchmal ergibt sich das von selbst. Andere Male, wenn man auch alleine unterwegs ist, muss man sich das ein bisschen suchen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, anzukommen und Kontakt zu knüpfen, Anschluss zu finden. Sei es jetzt über Social Media, verschiedene Gruppen, die es bei Facebook teilweise immer noch gibt. Oder, wenn das ein Programm ist, was organisiert ist, dann ergibt sich das meistens im Prozess, so dass man da im Kontakt mit den Leuten ist, sei es von der Organisation oder eben von anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Ich möchte jetzt auch mal so eine kurze Mutmachsequenz quasi einstreuen. Jetzt hast du ja schon beschrieben, Indien, wow, das war natürlich ein riesen Kulturschock, kann ich mir vorstellen. Du hast ihn auch tatsächlich erlebt. Wenn er kommt, dieser Schock, dieser Gong, würde ich mal fast sagen, ne? Wie schnell verfliegt das? Wie schnell ist man akklimatisiert? Das ist natürlich pauschal nicht zu beantworten, das ist mir klar, aber erzähl mal, wie war das bei dir? Wann war so dieses erste, oh Gott, komme ich hier zurecht, zu, ey, ziemlich cool hier?
Ja, das erste Mal war das, als ich in Indien in die nächstgrößere Stadt fahren musste. Das war zwar auch organisiert mit Hilfe meiner Organisation, die im Hintergrund stand. Das war damals Weltwärts, dieses Freiwilligenprogramm der Bundesregierung. Ist alles toll organisiert, aber letztendlich musste ich alleine in diese Behörde gehen und meine Residency bestätigen lassen, dass ich da eben auch ein Jahr lang sein darf. Das musste auf meinem Visum vermerkt werden. Und ich saß da, ich glaube, 6,5 Stunden in der Behörde. Und da habe ich schon gedacht, ist das hier alles so, ja, in Ordnung, geht das klar? Und auch wenn man viel über die deutsche Bürokratie schimpft, da hätte ich sie mir gewünscht. Das war so ein bisschen ein Moment, wo ich gedacht habe, warum habe ich hier eigentlich einen Termin bekommen, wenn ich erst in 6 Stunden rankomme? So schlimm ist es bei uns ja jetzt doch nicht. Zeit wird anders wahrgenommen in manchen anderen Ländern. Das habe ich da ganz schnell gelernt. Aber die Rückversicherung, dass es auch bei allen anderen ganz ähnlich war, hat mir dann gezeigt, okay, das ist hier so, man kriegt hier einen Termin und der Termin bedeutet nicht, dass man dann auch drankommt. Das hat mir geholfen, dass ich eben diese Erfahrung mit anderen Leuten teilen konnte, mich mit anderen Leuten darüber unterhalten konnte. Wir wurden auch darauf vorbereitet, dass es nicht besonders schnell geht. Aber das ist so ein Punkt gewesen, an den ich mich sehr genau erinnere, an diesen Flur, wie der auch aussah und wie lange ich da gewartet habe in wirklich brüllender Hitze ohne Klimaanlage. Das ist dann schon speziell und ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, boah, ist das hier wirklich so? Das geht doch nicht, ja.
Ja, kann ich mir vorstellen, um Gottes Willen, ja. Und dann war der Termin aber, es hat dann irgendwann geklappt und...
Das hat alles wunderbar geklappt, ist auch innerhalb von 5 Minuten erledigt gewesen. Es war nur ein Stempel, die haben sich mein Visum angeschaut, die Unterlagen, das Formular, was ich da mitbringen musste. Und dann war der Stempel da auch drin mit eben der Zeit, dieser Residency und dann war es das. Das hat mich dann auch noch geärgert. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ich, wenn ich einen Termin habe, erwarte ich, dass das dann auch so passiert und man dann nicht 6 Stunden auf eine 5-Minuten-Sache warten muss. Ist aber manchmal so. Und ich glaube, da muss man selber auch ein Stück weit Gelassenheit mitbringen oder die irgendwie erlernen. Und das ist definitiv eine Sache, die ich dort vor Ort in Indien gelernt habe. Man sagt ja 5 Grade sein lassen oder einfach mal sich ein bisschen zurücklehnen und Shanti Om mäßig nicht zu viel erwarten, schauen, was auf einen zukommt, ohne die Erwartungen zu hoch zu stellen. Das hat sich bei mir so auch entwickelt. Mittlerweile ist das wieder abgeflacht, natürlich. Ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile wieder im deutschen Kontext. Aber man muss sich anpassen. Das ist ja nicht nur eine Sache der anderen Kultur, in die man reingeht. Integration ist ein großes Stichwort und manchmal bedeutet Integration eben auch, einfach einen Gang runterzuschalten, nicht zu viel zu erwarten und dann einfach auch mal offen zu schauen, wie funktioniert das hier. Und damals in der Behörde hat das eben so funktioniert.
Was würdest du sagen, rückblickend, wie viele Tage hat es gedauert? Was reden wir von 3, 10, 50, als du gesagt hast, alles normal. Also ich spaziere jetzt nochmal in die Behörde, ich habe schon mein Sitzkissen dabei und das ist halt einfach so. Wann warst du quasi fast Resident?
Schwer wirklich zu sagen, auf den Tag genau. Wie gesagt, es ist phasenweise so. Es kam auch nochmal wieder. Es ist nicht so, dass das nur in den ersten 2 Wochen so ist. Bei mir war es so, dass die ersten Tage zum Beispiel total das Abenteuer waren. Ich hatte total Lust und Bock auf alles, was da auf mich zukam. War da mit Leuten unterwegs, die ich auch vorher bei so einem Vorbereitungsseminar kennengelernt habe. Das heißt, das war alles noch sehr behütet und man kannte sich. Und wie gesagt, man ist im selben Boot. Und dann gibt es eben solche Momente in der zweiten Woche in dieser Behörde, wo man gewisse Behördengänge machen muss. Aber es gab auch mal, nicht Auseinandersetzung, aber einen Kontaktpunkt mit der Polizei. Der war irgendwann, war das nach einem halben Jahr oder so. Das war auch sehr speziell, ohne jetzt genau ins Detail zu gehen. Ich habe nichts Verbotenes gemacht, aber allein der Kontakt zur Polizei war dann nochmal ganz anders, als der hier in Deutschland sein würde. Das war schon so eine Sache, wo ich mich auch ein bisschen unsicher gefühlt habe. Das wäre vielleicht in einem anderen Kontext, in einem Land, das ich kenne, nicht so gewesen. Also es kommt hin und wieder. Jetzt in die Länder, in die wir hauptsächlich rekrutieren und vermitteln, ist es eigentlich weniger der Fall, weil es sich ja meistens um südeuropäische Länder handelt.
Ist für mich persönlich der Podcast der abgegriffenen Sprüche, aber ich muss ihn nochmal bringen, dieses, was einen nicht umbringt, macht einen härter. Ne? Darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, weil das klingt jetzt natürlich alles so, oh Gott, jetzt höre ich dazu und denke, eigentlich fühle ich mich hier gerade in meinem Bürokratie-Deutschland ganz sicher und dann ziehe ich halt eine Nummer und weiß, da steht in 26,5 Minuten habe ich den Termin, da weiß ich genau, was ich kriege. Das klingt ja, sagen wir mal, für viele vielleicht auch ein bisschen einfacher und strukturierter. Was würdest du denn sagen im Nachgang, auch wenn es vielleicht, sagen wir mal, holpriger war, die Erfahrung, kann man diesen abgegriffenen Spruch darauf anbringen, das bringt einen dann doch schon weiter, auch das mal zu erleben? Und inwiefern ist das bei dir so gewesen? Was würdest du da sagen?
Bestimmt schon. Natürlich lernt man mit jedem Tag, in dem man vor Ort ist, auch solche herausfordernden Dinge wie die komplett andere Kultur. Das sind Dinge, an die man sich gewöhnt und auf die man sich dann auch einlässt, ganz klar. Das hat bei mir auch nicht so lang gedauert, bis das der Fall war, zum Glück. ja, die Erfahrung, dass man sich selber auch anpassen kann und es dann ja besser wird, will ich nicht sagen. Es war von Anfang an sehr gut. Aber diese Gelassenheit, die ich vorher angesprochen habe, die ist immer mehr durchgekommen und hat sich dann auch auf meine Erfahrungen und wie ich sie wahrnehme, wiedergespiegelt. Ne? Das ist definitiv so. Rückblickend habe ich mich auch sehr verändert in dem Jahr, in dem ich dort war. Nicht nur in den Indien, sondern auch in den USA, nur halt eben anders. Da würde ich jetzt auf keinen Fall sagen, irgendwie macht das nicht, weil ihr auch Herausforderungen vor euch haben werdet. Herausforderungen, wie gesagt, sind dafür da, dass man sie löst, dass man damit umgeht. Und ich habe so viel gelernt in dem Jahr. Da bin ich 100% dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich in verschiedenen schwierigen Situationen war, denn dadurch bin ich erwachsener geworden. Ich habe viel gelernt, bin mit interessanten Leuten auch echt in Kontakt gekommen. Und das ist viel mehr wert als dieser eine Moment, der vielleicht gerade schwierig war. Also rückblickend sind diese schwierigen Erfahrungen, auch wenn man das unter dem großen Begriff Kulturschock zusammenfassen sollte, der ja nicht unbedingt positiv konnotiert ist, aber durch diesen Kulturschock, wenn man ihn durchgangen ist oder wenn man die verschiedenen Situationen, die schwierig waren, gut gemeistert hat, dann ist das ja auch eine Selbstversicherung an einen selbst. Ja, das kann ich. Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen, auch ohne, dass mein gewohntes Umfeld, meine Eltern, meine Freunde zu Hause mir dabei konkret helfen konnten. Wenn man das geschafft hat, kann man auch stolz auf sich sein. Und ja, wie gesagt, es war jetzt auch wirklich nichts Schlimmes dabei. Es sind halt Dinge, die einen vielleicht im Moment nerven, aber dann definitiv dazu führen, dass man sich selbst weiterentwickelt.
Wie hat unser Finanzminister gesagt, Bundesminister für Finanzen, Probleme sind dornige Chancen. Da musste ich dran denken, als du gerade gesprochen hast.
So ist es auch noch so eine Phrase.
Genau, ja, ich bin da heute, kommt eine nach der anderen. Ich will nochmal auf dieses wunderschöne Bürokratie-Thema kommen. Das ist, da kommt ja unsere deutsche Kultur quasi durch. Ne? Bürokratie, da höre ich direkt zu und da bin ich Feuer und Flamme. Was hat man denn für Angelegenheiten da noch zu erledigen im Ausland, bürokratischer Natur? Was gibt es da noch? Also du hast jetzt diesen einen Termin da gehabt. Wir müssen jetzt auch nicht immer nur von deinem Beispiel sprechen. Was hörst du von anderen Experts? Wie sieht es da aus?
Wir vermitteln ja hauptsächlich Auslandsjobs in südeuropäische Länder meistens, manchmal auch Thailand. Da ist dann wieder der Kulturschock vielleicht ein bisschen stärker. Aber wenn wir bei der Bürokratie für Auslandsjobs bleiben, dann gibt es natürlich einige Dinge zu erledigen in den ersten Tagen vor Ort. Das Gute ist, sowas wie einen Handyvertrag muss man nicht wechseln, denn in der EU ist es jetzt möglich, auch mit einer deutschen Nummer aus dem Ausland zu deutschen Konditionen zu telefonieren. Das ist ein Vorteil. Aber wenn man vor Ort Geld verdient, braucht man zum Beispiel eine Steuernummer. Auch da ist dann der Behördengang manchmal nötig, manchmal auch nicht, weil die Firma, bei der man angestellt ist oder anfangen wird, da auch alles vorbereitet. Das bedeutet also, ich muss nur noch was unterschreiben und die setzen sich dann eben mit der Behörde auseinander. Vor allem, wenn man die Landessprache selbst nicht beherrscht, ist das ein riesiger Vorteil. Was ist sonst noch wichtig? Genau die Anmeldung an sich des Wohnsitzes, der dann gewechselt werden muss. Das passiert auch meistens durch die Firma, bei der man angestellt ist, oder zumindest in Mithilfe dieser Firma. Und ja, ganz wichtig natürlich, auch wenn man Geld verdient, ist ein Bankkonto. Da gibt es auch immer Hilfe von der Firma, bei der man angestellt ist. Meistens, zumindest in den Fällen, für die wir vermitteln, ist das dann ein kostenloses Girokonto, was als Gehaltskonto funktioniert. Da wird also nicht auf ein deutsches Konto überwiesen, sondern auf ein portugiesisches, griechisches, zypriotisches oder was auch immer Konto. Das sind so die wichtigen Dinge, die umgesetzt werden müssen am Anfang.
Kannst du uns vielleicht noch so ein paar Strategien mit an die Hand geben, wie ich relativ schnell so ein paar Kontakte knüpfen kann? Vielleicht auch, sagen wir mal, für sehr kontaktfreudige Menschen, aber auch vielleicht für introvertierte Menschen. Was kann man da so machen? Wie kann ich mir ein Netzwerk aufbauen?
Ja, wenn es um den persönlichen Kontakt geht zu Menschen, die, wie gesagt, dasselbe machen wie ich, ist das meistens ganz, ganz einfach. Das heißt, man setzt sich mit Arbeitskollegen auseinander, geht vielleicht mal mit denen abends einen trinken oder was essen oder an den Strand am Wochenende. Man muss das natürlich auch wollen, manchmal über den Schatten springen, wenn man die Leute selbst noch gar nicht kennt, dann sagt man eben mal zu, dass man mit Leuten, die einem noch unbekannt sind, einmal rausgeht und die dann auch kennenlernt. Das sind dann eher die extrovertierten Typen von Menschen, die da keine Berührungsängste haben. Wenn man jetzt ja ein bisschen zurückhaltender ist, ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, natürlicherweise ergibt sich Kontakt zu Arbeitskolleginnen oder zu Leuten, die dasselbe Programm machen. Online gibt es auch immer die Möglichkeit, mit Leuten, die das gemeinsame Interesse haben, wie zum Beispiel ein gemeinsames Hobby, sei es jetzt Sport oder Musik oder was auch immer, sich mit verschiedenen Gruppen zu vernetzen und dann eben das Hobby, was man vielleicht schon in Deutschland hatte, auch im Zielland weitermacht. Das ist immer ganz hilfreich. So trifft man Leute, die ja so ticken wie man selbst eventuell. Und dann hat man auch einen guten sozialen Punkt, der vielleicht außerhalb der Arbeit liegt. Ja, das ist definitiv etwas, was ich weiterempfehlen würde, dass man ein Hobby, was man sowieso hat, nicht während der Zeit im Ausland pausiert, sondern das weitermacht und sich die Möglichkeit sucht, hey, wie kann ich das denn hier weitermachen? Auch wenn es ein ganz anderer Verein ist, wenn es vielleicht eine Struktur ist, die ich so noch nicht kenne, aber wenn die Sportart dieselbe ist, ist das ja schon mal eine gute Basis. Und wir wissen das wahrscheinlich alle aus unserem Leben persönlich, dass so gemeinsame Hobbys schon auch zusammenschweißen und dadurch gute Freundschaften entstehen können.
Ja, ich finde auch immer, der Sport ist irgendwie eine universelle Sprache. Also ich finde jetzt, wenn man jetzt Fußballfan ist oder Fußball spielt oder Tischtennis von mir aus oder Basketball, also selbst wenn ich 0,0 die Sprache beherrsche, kennen ja alle irgendwie die Regeln oder wissen was zumindest. Keine Ahnung, jetzt mal ein persönliches Beispiel. Ne? So, ich war oft in Italien und ich würde fast sagen, dass ich alle Fußballbegriffe in Italienisch kann. Weil ich halt dann oft in italienischen Bars Fußball geschaut habe und natürlich auch den Schiedsrichter jetzt heftig auf Italienisch beleidigen kann. Das ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel dafür, dass Sport da eine sehr schöne Tür öffnen kann, gerne auch, um irgendwie ein Netzwerk aufzubauen. Finde ich einen coolen Gedanken. Wie ist das denn, mal losgelöst von dem privaten Sektor, von dem Arbeitskreis, von dieser Arbeitskultur? Wie würdest du die vergleichen mit Deutschland in die Länder, in die ihr vermittelt?
Mein Empfinden ist, dass die gar nicht so unterschiedlich ist. Bei den meisten Firmen, in die wir vermitteln, handelt es sich um große internationale Firmen, die eben einen Standort in Südeuropa haben, auch in Deutschland und vielleicht in den USA, sodass die auch eine gewisse Baseline an Anforderungen haben. An Arbeitskultur, die auch Best Practice folgen oder so. Das bedeutet also, wenn ich im internationalen Kontext arbeite, dort gewisse Teams habe, die nach gewissen Regeln funktionieren, dann kann ich mich da ja schon auch drauf einlassen und das ungefähr mit dem vergleichen, was ich hier in Deutschland gewöhnt bin. Es ist jetzt nicht so, dass die Arbeitskultur komplett anders ist. Bei allen Jobs, in die wir vermitteln, ist es auch so, dass wir da ganz viele internationale Teams haben. Es gibt die deutschsprachigen, die italienischsprachigen, die spanischsprachigen und alle unterhalten sich auf Englisch und die Jobs, in die wir da vermitteln, die gibt es eben an verschiedenen Orten, in verschiedenen Ländern, die letztendlich den gleichen Regeln folgen.
Jetzt hast du ja mit den Personen, die ihr ins Ausland, in einen Auslandsjob bringt, vorher und nachher zu tun. Was nimmst du da wahr? Also im Idealfall, wenn es irgendwie ein schönes südliches Land ist, merkt man natürlich die Sonne im Idealfall, ne, als körperliche Veränderung. Was nimmst du insgesamt für Veränderungen wahr? Wie kommen die Leute zurück?
Ja, wir vom Recruiting-Team führen manchmal Gespräche, da kommen auch Fragen auf, die ja gewisse Zweifel vermuten lassen. Ne? Wie ist das vor Ort eigentlich dort? Genau die Fragen, die wir jetzt gerade besprochen haben. Wie finde ich da Kontakt? Wie wohne ich vor Ort? Wie ist die Arbeit dort organisiert? Da sage ich denen auch immer, hey, keine Sorge, das ist gar nicht so anders wie in Deutschland. Da ist immer so ein kleines bisschen Unsicherheit auch dabei. Die meisten haben sehr viel mehr Abenteuerlust als Unsicherheit, auf jeden Fall. Sonst würden sie sich nicht bewerben und auf den Weg machen. Aber die Sachen, die so ein bisschen zum Zweifeln leiten, die sind nachher im Rückblick kaum mehr vorhanden, weil sie auch eben sehen, ja, mein Arbeitgeber, der hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ich konnte da wirklich gut ongeboardet werden. mir wurden eben solche Sachen wie das Bankkonto oder die Anmeldung größtenteils abgenommen, sodass ich diese großen bürokratischen Fragen gar nicht alleine lösen musste, sondern mich vollkommen darauf einlassen konnte. Wenn ich mit Leuten spreche und auch mal frage, hey, willst du uns einen Erfahrungsbericht schreiben, dann schreiben die ganz viele tolle Erfahrungen, einmal zum Arbeitgeber, was sie da gelernt haben, dass es vielleicht auch mal schwierige Situationen gab. Wie gesagt, das ist ein großes Unternehmen, da müssen teilweise auch Ziele erreicht werden. Und wenn man die Ziele nicht erreicht, dann gibt es eventuell diesen Bonus nicht, den man so gerne hätte. Und im nächsten Monat muss man sich dann wieder besonders bemühen. Das sind schon Schwierigkeiten, mit denen Leute dann auch vor Ort konfrontiert sind. Andererseits hört man auch immer von ganz vielen tollen Reiseberichten. Ne? Ich habe neulich noch einen Erfahrungsbericht von einer Kandidatin von uns gelesen, die ist jetzt wieder in Deutschland, könnt ihr euch auch mal anschauen auf auslandsjob.de. Die hat wirklich ihre Monate in Lissabon super, super effizient genutzt, eben auch den Urlaub so genutzt, dass sie super viel unterwegs war. An der Algarve war sie am Surfen. Sie ist 2 Wochen mit der Mutter, die dann zu Besuch gekommen ist, nach Madeira geflogen. Das muss eine wunderschöne Insel sein. Also die Erlebnisse auch abseits der Arbeit sind wunderschön. Das sind Destinationen, von denen wir alle träumen. Da kann man wirklich die schönste Natur, die schönsten Strände und die besten Erlebnisse haben, die man da dann auch mit nach Hause nehmen kann.
Ich finde, Destination ist irgendwie so ein schönes Wort. Das hört sich immer toll an, wenn du das sagst. Versuche ich mal in meinen aktiven Wortschatz aufzunehmen. Destination. Kannst du bitte für uns, Matthias, nochmal zusammenfassen, so die Tipps schlechthin. Was würdest du jemandem mitgeben, der sich jetzt auf den Weg machen möchte? Was kann man tun für einen erfolgreichen Start in einem neuen Land? Wie kann ich mich vorbereiten?
Ja, ganz praktische Tipps. Wir hatten es gerade schon angerissen. Ein Hobby, was du hast, mach es auch vor Ort. Das ist ganz easy, dann eben auch Leute kennenzulernen. Sport oder so verbindet. Man ist da in Kontakt mit Leuten, die dieselben Interessen haben und hat dann auch nicht nur Leute aus seiner eigenen Bubble, vielleicht von der Firma, denen man in Kontakt ist, sondern eben auch Leute, die vielleicht einheimisch sind, vor Ort wohnen. Ja, keine Ahnung, Portugiesen zum Beispiel, die schon immer in Lissabon wohnen, mit denen man dann auch Kontakt hat. Also ein bisschen rauskommen aus der Bubble, das ist immer ganz gut, auch eben durch das gemeinsame Hobby. Eine weitere Sache, vielleicht schon, wenn wir da nochmal drauf eingehen, auf die Vorbereitung ist, sich zu informieren. Wie tickt dieses Land? Was gibt es zum Beispiel, wenn ich mich neu orientieren will für Sportarten vor Ort? Wenn jemand sich weiterentwickeln will und selber mal über den Tellerrand hinausschauen will und surfen will zum Beispiel, dann geht das da auch sehr, sehr gut. Da kann man sich auch wirklich viele Informationen online holen, wo man dann ein gewisses Projekt vor Ort vielleicht hat. Man sagt sich vielleicht vor Ort schon im Vorhinein, ich möchte surfen lernen, das soll auch irgendwie ein großer Bestandteil meines Erlebnisses hier vor Ort sein. Dann ist das ein kleines Projekt, an dem man arbeiten kann, ganz abseits der Arbeit. Ne? Das ist auch immer wichtig. Ansonsten gelassen sein bei den Dingen, die wir vermitteln. Wie gesagt, da braucht man auch keine Angst haben, dass man da allein gelassen wird. Aber grundsätzlich eine Offenheit mitbringen dem gegenüber, was man dort macht. Das ist immer hilfreich, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Das bringt immer viel.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr konntet ein paar interessante Dinge mitnehmen, die euch vielleicht diesen kleinen Kulturschock ein bisschen mildern. Ich glaube, ganz wegnehmen, das wäre komplett falsch, denn so wie ich jetzt die letzten 30 Minuten empfunden habe, gehört das irgendwie auch dazu. Das muss man mitnehmen, das muss man erleben, um auch zu wachsen an so einer Nummer, um die Komfortzone zu erweitern. Und ich glaube, dieses Gefühl, das man hat, dieser Kulturschock, wie wir ihn jetzt hier genannt haben, ist im Grunde Wachstum. Wachstum außerhalb der Komfortzone, Wachstum als Mensch, Wachstum im eigenen Sein und im Charakter. Lieber Matthias, vielen Dank für deine spannenden Eindrücke. Immer wieder interessant, weil du ja diese ganzen Welten kombinierst. Aus du warst selber in 2 sehr unterschiedlichen Ländern, wahrscheinlich noch in viel mehr, aber jetzt in Form von Work and Travel bzw. Contract Jobs. Und hast natürlich auch die ganz vielen Personen, die du dann glücklich ins Ausland bringst und wieder zurückbringst. Das ist halt sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür und ich freue mich schon sehr auf das nächste Thema. Wenn wir vielleicht nochmal wieder über ein Land sprechen und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen habt, bitte jederzeit an uns wenden, gerne über sämtliche Kanäle die Fragen stellen und dann versuchen wir gerne auch in den Podcast-Folgen darauf einzugehen. In diesem Sinne sagen wir Dankeschön, viel Erfolg, falls ihr euch noch auf den Weg macht, und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Ciao.
Bis dann. Tschüss.